SWR 2 Zeitgenossen.
SWR 2 Zeitgenossen mit Tonio Kleinknecht von den 26. Baden-Württembergischen Theatertagen in Aalen. Von wegen Provinz, wer sich auf die Ostalb kämpft, der wird staunen, denn mit dem Kulturbahnhof hat sich die Stadt ein mutiges Projekt geleistet. Wo früher Loks und Lokomotiven gewartet wurden, da ist auf dem alten Gleisareal ein neues Stadtquartier entstanden, mittendrin der Kulturbahnhof mit Musik- und Ballettschule, mit Programmkino und eben auch mit dem Stadttheater Aalen, das in diesen Tagen Schauplatz der 26. Baden-Württembergischen Theatertage sein wird. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu den SWR2 Zeitgenossen aus Aalen mit Intendant Tonio Kleinknecht. Hallo.
Hallo.
Herr Kleinknecht, wir sitzen ja jetzt hier auf kleiner Bühne vor einer Reihe roter Plüschsessel, kann man sagen. Und zwar an einem Ort, an dem normalerweise Thriller und Komödien und Liebesfilme über die Leinwand flattern, nämlich im Kino. Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal im Kino waren?
Oh, ist leider viel zu lange her. Aber ich war das letzte Mal im Kino mit meiner 9-jährigen Tochter und habe hier im Kino am Kocher den kleinen Nick gesehen, Sonntagnachmittag. Das war sehr schön.
Kann ich mir vorstellen. Genau, Kino am Kocher, das gehört auch hier tatsächlich, wie eben Ihr Theater oder auch die Musikschule, zum Kulturbahnhof. Aber Sie gehen ja jetzt auch nicht nur aus Anlass der Theatertage hier ins Kino oder mit Ihrer Tochter, sondern auch, weil dieses kleine Kino hier, dieses Programmkino, muss man sagen, sehr hübsch, ist auch eine Spielstätte des Theaters, da Sie auch hier zum Beispiel während der Baden-Württembergischen Theatertage auch präsent sein werden. Ja, warum ziehen Sie eigentlich im Prinzip nur ein paar Meter weiter hier ins Programmkino?
Ja, das hat ein bisschen auch mit der Geschichte des Kuba zu tun, der ja 2020 im Oktober eröffnet worden ist. Und das Tolle, glaube ich, an der Bauzeit, die auch natürlich wie alle Bauzeiten auch Probleme hatte, war aber tatsächlich, dass sich diese tolle Kuba-WG gegründet hat, bestehend aus Musikschule, Programmkino und Theater. Und wir eigentlich das Haus immer auch als Ganzes gedacht haben. Und das ist natürlich auch sehr schön mit doch unabhängigen Spielstätten voneinander, dass man vieles zusammen machen kann. Dann kam Corona, der Kulturbahnhof war 9 Monate zu. Und jetzt mit den Theatertagen ist es natürlich eine tolle Gelegenheit, endlich mal das Haus so zum Fliegen zu bekommen, wie wir uns das eigentlich schon seit längerem vorgestellt haben. Und da bin ich dem Kino am Kocher sehr dankbar, dass wir eben Gespräche, die man toll hier drin machen kann, aber auch den ersten Aalener Stückemarkt, den wir zusammen mit Theater der Zeit machen, wo 3 Autorinnen Stücke vorstellen werden, die dann von Schauspielern von uns auch gelesen werden, die eben noch nicht uraufgeführt sind, dass wir da das im Kino machen können, weil es natürlich ein schöner, kleiner, atmosphärischer, toller Ort ist.
Ja, ein intimer Ort, da kann man auch tatsächlich vielleicht sogar ins Gespräch kommen. Aber weil Sie sagen, Stichwort Stückemarkt, das finde ich ja jetzt sehr interessant. Sie setzen in Aalen einen ersten Stückemarkt aufs Gleis, während wir in Berlin zum Beispiel die Theatertage erleben, da hat man es wieder abgeschafft. Im Prinzip so die ganz gegensätzliche Entwicklung. Wieso nehmen Sie sich dann diesen Stückemarkt vor?
Ja, das finde ich eine ganz tolle Idee vom Harald Miller von Theater der Zeit und von der Aalener Chefdramaturgin Tina Brüggemann. Wir sind ja als Theater der Stadt Aalen auch immer ein bisschen bekannt, dass wir auch gern Neues ausprobieren, auch durchaus viele Uraufführungen hier haben. Und da ein bisschen mal auch hinter die Kulissen gucken zu können, ins Gespräch zu kommen, wie entsteht so ein Stück, ist, glaube ich, ganz spannend. Wir hatten vor ein paar Jahren von Sibylle Berg Viel gut Essen im Programm. Ein Titel, der sehr unterschiedliches Publikum angelockt hat und das jetzt nicht immer die Erwartungen an Kochshow entsprochen hat, sondern es ja doch eher böse, absurdes Theaterstück ist. Und der Schauspieler ist nachher wiederholt gefragt worden und gesagt, was haben Sie denn da geschrieben? Und er sagt, nee, Moment, gab eine Theaterautorin und eine Regie. Genau. Und ich spiele das nur, ich verkörpere das nur und dafür sozusagen auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass das eben doch ganz viele verschiedene Branchen sind, die am Theater arbeiten. Dafür schön, ist vielleicht dieser Stückemarkt auch gut.
Genau, schön, dass man dann auf eine Theaterautorin verweisen kann, die ist dann schuld an allem. Aber ich wollte deswegen nochmal fragen, weil ja so in den letzten Jahren, also Sie können mich da gern korrigieren, falls ich das falsch wahrnehme, weil so in den letzten Jahren auch so diese Themen Stückentwicklung und Improvisation auf der Bühne auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, so nach dem Motto, wir brauchen ja gar nicht den Text, wir entwickeln uns das Thema selbst in der gemeinsamen Vorarbeit, im Ensemble. Deswegen ist das jetzt sozusagen aber wieder ganz andere Schwerpunktsetzung, zurück zum Text, zu kontrolliert formulierten Sätzen. Wieso?
Ja, also wir haben ja, glaube ich, in Aalen das Glück als kleines Haus für ein sehr vielfältiges Publikum, dass wir alles ausprobieren dürfen. Und für mich ist Theater auch immer ein Stück weit Forschungseinrichtung. Und es gibt auch Stückentwicklungen. Ich persönlich finde es natürlich tatsächlich sehr spannend, auch zu sagen, das kann auch ein klassischer Text sein, das muss gar keine Uraufführung sein, aber einen Text zu haben, an dem ich mich auch ein bisschen reiben, abarbeiten kann, dran forschen kann. Da war natürlich jetzt auch der Wunsch für den Stückemarkt zu sagen, wir möchten gerne drei sehr spannende Autorinnen vorstellen, die auch ein bisschen mit der jüngsten Zeit, der politisch schwierigen Zeit zu tun haben. Also wir werden eben neben Theresia Walser wird auch eben auch eine Autorin aus dem Iran da sein und Medea in Teheran ein noch nicht uraufgeführtes Stück vorstellen und eine ukrainische Autorin, die im Moment Hausautorin am Nationaltheater Mannheim auch ist, ein Stück, was direkt im Ukraine-Krieg spielt, vorstellen.
Wenn es jetzt heißt erster Stückemarkt, heißt das dann, es wird eine Fortsetzung geben?
Das müssen wir sehen. Das Theater der Stadt Aalen ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannt dafür, dass es gerne auch mal Sachen ausprobiert und sozusagen mal einen Stein ins Wasser wirft und dann mal schaut, wie groß die Ringe in der Stadtgesellschaft werden. Und es gibt in Aalen ja einen Schubert-Literaturpreis, der alle 2 Jahre verliehen wird. Und vielleicht kann man das ja langfristig sozusagen um einen dramatischen Literaturpreis oder einen Stückemarkt ergänzen. Wir werden sehen, wie es funktionieren wird.
Wenn ich nochmal auf das Berliner Theatertreffen zu sprechen kommen darf, es wird doch heftig kritisiert. Also der Vorwurf ist so ein bisschen, da ist ein Familientreffen, die bleiben unter sich, da trifft sich die Branche und das Publikum steht so ein bisschen außen vor. Nun unterscheiden sich ja die baden-württembergischen Theatertage im Prinzip jetzt mal nicht. Das ist auch ein Theatertreffen, aber eben auf Landesebene. Aber das Prinzip ist ja dasselbe, da kommt die Branche zusammen. Es ist ein Szenetreffen. Wie schaffen Sie den Anschluss ans Publikum? Also das ist eben nicht nur so ein Insider-Zirkel bleibt, der sich da trifft.
Naja, es geht, glaube ich, ja sozusagen schon mal ganz anders los, dass ja hier eigentlich eine Werkschau der baden-württembergischen Theater ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das Haus laden wir ein und das laden wir nicht ein, sondern im Grunde können alle Häuser, die wollen und eben im Bühnenverein sind, im baden-württembergischen, uns eine Produktion schenken. Die bekommen auch kein Geld dafür, dass sie hier anreisen, aufbauen und spielen, sondern die schenken uns eine Produktion. Und das Einzige, wo wir wirklich genau drauf gucken, ist eben, dass man jetzt nicht, wie jetzt zum Beispiel angeboten, 5-mal Corpus Delicti zeigt, sondern dass es eben wirklich die Vielfalt des Theaters, des baden-württembergischen Theaters zur Geltung kommt. Und da bin ich total froh, weil es sind uns wirklich sehr, sehr viele schöne Produktionen vom großen Musical, vom Staatstheater Stuttgart, aber eben auch bis zu einer ganz kleinen Stückentwicklung vom ITZ, also vom Zimmertheater Tübingen, ein Quäntchen für alles angeboten worden. Wir haben Ballett dabei, wir haben Tanztheater dabei, wir haben die Junge Oper Stuttgart zu Gast, die hier im Veranstaltungssaal eine Kinderoper zeigen wird. Und wir machen zusammen mit den Opernfestspielen Heidenheim eine eigene Mischung aus Oper, Schauspiel und Artistik, Wojciech, was hier Premiere haben wird. Da bin ich erstmal unheimlich dankbar für. Und damit es richtig schön wird und es sich für die auch lohnt, müssen natürlich auch die Aalnerinnen und Aalner dahin finden, kommen. Und da sind wir mit ganz vielen, vom günstigen 10er-Ticket zum Gruppenticket, über Theaterlotsen, die ein bisschen einführen in Stücke, über viele Gespräche drumherum auch dran, dass sozusagen, was ja auch Motto der Theatertage ist, dass ich täglich Kunst erleben darf, was eben in Aalen nicht selbstverständlich ist im Vergleich zu Berlin, dass das auch genutzt wird.
Und Sie starten ja im Prinzip mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Das ist sozusagen die Eröffnung des Stadttheater Aalens unter Ihrer Regiearbeit auch. Warum jetzt gerade dieses Stück? Es hätte ja auch noch andere Möglichkeiten gegeben, aus Ihrem Repertoire zu schöpfen, das Sie hier am Theater vorstellen.
Ja, man möchte natürlich sozusagen eine Produktion zeigen, die auch ein bisschen die, wie das Theater arbeitet, repräsentiert, was dem Theater wichtig ist, repräsentiert. Wir arbeiten gerne auch spartenübergreifend, eben weil wir ja selber als Theater in Anführungsstrichen nur Schauspiel- und Kinder- und Jugendtheater anbieten. Und Felix Krull ist eben eine Produktion, wo neben den drei Schauspielerinnen auch fünf Artistinnen mit an Bord sind, die also eben Elemente aus Zirkus, Artistik und Schauspiel vereint. Das war, glaube ich, jetzt ein ganz schöner Anlass, das auch mal einem größeren Publikum und auch den Kolleginnen zu zeigen.
Also es war mehr ausschlaggebend, dann jetzt so diese Mischung eben, diese verschiedenen Kunstformen auf der Bühne zu zeigen, was eben Theater alles leisten kann, als weniger inhaltlich zu sagen, oh, ich starte mit einem Stück, das vielleicht auch eine politische Aussage trifft in Zeiten, wo wir ja auch immer uns fragen, sind das jetzt Fake News oder nicht? Wer schwindelt uns das vor? Wer ist authentisch oder nicht? Obwohl dieses Wort natürlich auch überstrapaziert wird gerade.
Ja, es stimmt. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Und bei Felix Krull würde ich ja sogar noch hinzufügen, es zeigt, glaube ich, eben auch ein bisschen vielleicht, warum die Figur so ist, wie sie ist. Also, dass eben die gesellschaftlichen Bedingungen auch eben etwas ausmachen, ob ich authentisch sein kann oder ob ich hochstapeln muss.
Ja, wenn schon Heidi Klum sagt in ihrer Show, ihre Models sollen authentisch sein, dann, oder sie sind authentisch, dann wird es dann, glaube ich, schon auch schwierig. Ja, täglich Kunst, das ist das Motto der Baden-Württembergischen Theatertage. Und es erinnert mich so ein bisschen an einen Ausspruch, den auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mal getätigt hat, so nach dem Motto Kunst als Lebensmittel eben. Und wir haben ja auch viel darüber geredet während der Corona-Zeit. Das ist jetzt sozusagen das, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen. Im Prinzip also kein entbehrlicher Nachtisch oder auch nicht der Zuckerguss auf der Torte, sondern was uns existenziell angeht. Was bedeutet das jetzt für Ihr Theatertreffen? Was folgt daraus, wenn Sie sich mit einem solchen Motto an den Start begeben?
Ja, Klaus Pirwos hat mal gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, gesagt, ich arbeite jeden Tag an der Unverzichtbarkeit des Theaters, weil eben Theater eine freiwillige Leistung ist und weil wir ja durchaus ja auch schon erlebt haben, wie Gelder gekürzt und auch Theater geschlossen wurden. Und das Theater der Stadt Aalen ist im selben Jahr gegründet worden, als in Berlin das Schiller-Theater zugemacht wurde. Und es hat eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren einen Stand auf dem Wochenmarkt, wo Mittwoch und Samstag eben jemand steht und man nicht nur Karten kaufen kann, sondern auch mit den Zuschauerinnen ins Gespräch kommt, was es sozusagen als nächstes gibt, eben um genau dieses zu sagen, täglich Kunst ist so wichtig wie andere Lebensmittel auch, um das darzustellen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so klein, wir spielen nicht jeden Tag. Sondern wir müssen natürlich auch proben und dann läuft eine Produktion und dann läuft die nächste und dann lädt man vielleicht auch noch Gastspiele ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass sozusagen man von Montag bis Sonntag immer Theater sehen kann.
Gut, man muss ja auch nicht immer die Leute nur bespielen, man gibt ihnen ja auch mit was auf den Weg.
Genau. Und das ist natürlich jetzt an so einem Festival wirklich mal eine tolle Gelegenheit zu sagen, es gibt Theater satt.
Theater satt,
genau. Sozusagen dieses Lebensmittel fast schon im Überfluss.
Ja, aber was bedeutet denn auch dieses Motto dann in einer Stadt? Also Aalen, wie gesagt, ist eher so jetzt keine brodelnde Kulturstadt, kann man, glaube ich, nicht so sagen. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, es ist keine kulturaffine Stadt. Woher kommt das in Aalen?
Also ich bin jetzt seit 10 Jahren in Aalen und erlebe Aalen als eine, dafür wie klein Aalen ist, als eine sehr heterogene Stadt. Also es gibt natürlich viel ländlichen Raum drumherum und es gibt auch viele, die fühlen sich vielleicht eher als Faxenfelder oder Wasseralfinger als jetzt als Aalener. Und es gibt eine sehr große türkische Community, es gibt Zeiss mit fast 8000 Mitarbeiterinnen, es gibt eine technische Hochschule und da ist, glaube ich, schon Aufgabe des Theaters, auch zu sagen, diese Menschen wollen wir gerne zusammenbringen, denen wollen wir gerne gemeinsame Erlebnisse ermöglichen, darüber ins Gespräch kommen und eben auch so etwas wie eine kulturelle Identität dazu mit beitragen.
Was wäre für Sie so eine kulturelle Identität? Wie würden Sie das füllen wollen?
Also dazu braucht es, glaube ich, erstmal einen schönen Ort, an dem ich mich auch ein Stück weit zu Hause fühle. Und da sind wir mit dem Kulturbahnhof auf dem Weg. Und ich freue mich auch sehr, dass ab nächster Spielzeit hier ein Tagescafé, was von der Samariterstiftung, also mit behinderten Menschen betrieben wird, dieses Foyer noch stärker beleben wird. Und dann ist es, glaube ich, eben auch ein Ort, wo sehr unterschiedliche Menschen gerne hinkommen, inspiriert werden, lachen, nachdenken, weinen, sei es über Musik, über Theaterstücke, über Filme und dann danach ins Gespräch kommen.
Ich habe bei der Vorbereitung entdeckt einen legendären Satz. Ich muss den jetzt ablesen, weil ich bin keine Schwäbin. Mehr brauchet Kartoffle, keine Kultur. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig rübergebracht. Das soll vor 30 Jahren im Aalener Stadtrat gefallen sein, dieser Satz, als es um die Diskussion ging, macht man denn jetzt aus einem festen Ensemble ein festes Theater? Und man hat sich aber dann tatsächlich entschieden, hier ein festes Stadttheater zu etablieren. Was der Gedanke stand dahinter? Also holt man Kultur in den ländlichen Raum? Macht man Kultur für den ländlichen Raum mit speziellen Themen, mit anderen Themen? Bringt man die großen Themen aus der großen Welt sozusagen hierher? Also wie sieht das spezielle Programm, wie muss das dann aussehen?
Ich glaube, dadurch, dass sozusagen ja auch die Menschen, die hier wohnen, inzwischen gibt ja diesen schönen Satz, man braucht nicht an jeder Milchkanne Internet, aber das gibt es. Gibt es ja hier und die Menschen arbeiten ja in ganz großen Arbeitszusammenhängen, sind vernetzt. Also ich würde jetzt mal auch denken, dass sich der typische Aalner, wenn es den überhaupt gibt, jetzt auch nicht so sehr vom typischen Stuttgarter oder zur typischen Stuttgarterin unbedingt unterscheidet. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich hier stärker als in größeren Städten zu sagen, wir machen ein vielfältiges Programm mit spannenden Inhalten, die sind durchaus gesellschaftlich. Also zum Beispiel die Spielzeit jetzt steht unter dem Motto der Staat und ich, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Rolle des Staates in der Corona-Zeit wieder eine ganz andere Bedeutung gekriegt hat, als es vorher war und gesagt haben, das ist spannend, darüber zu reflektieren und vereint eben dann ja sehr unterschiedliche Stücke von, da kann eine Komödie drin sein wie Außer Kontrolle von Ray Cooney bis hin eben zur Dystopie von Julie C., Corpus Delicti. Das ist so das eine zu sagen, es ist nicht anders als jetzt in Berlin oder in Stuttgart, wo ich eben weiß, ich gehe in das Theater, da sehe ich das und wenn ich Lust habe auf das, gehe ich ins Theaterhaus und wenn ich Lust habe auf was anderes, gehe ich meinetwegen ins Staatstheater oder ins Theater der Altstadt. Wir versuchen hier natürlich sozusagen von allem ein bisschen zu machen, ohne dass das beliebig wird und dass es trotzdem eben thematisch und inhaltlich einen roten Faden bekommt.
Die Pandemie hat Sie damals heftig getroffen, als Sie auch gerade in dieses Gebäude hineingezogen sind, in diesen wunderschönen Kulturbahnhof hier. Wie ist das, dieses Thema, spielt das für Sie, dass Sie ja dann auch alle so aus der Kurve geworfen hat, so ein bisschen, spielt das für Sie noch eine Rolle? Hält das noch nach in irgendeiner Form?
Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr stark überlagert worden, eben durch die sogenannte Zeitenwende, den Angriffskrieg in der Ukraine, was für mich eben nochmal ein viel heftigerer Einschnitt war, weil ich auch sozusagen in dem Alter bin, damit aufgewachsen, noch als Kind im Kalten Krieg und als Jugendlicher und dann eben ja doch sehr stark Perestroika und diese Wandlung als Student auch in Russland war und wir da Gespräche hatten mit Memorial, also da wirklich so diesen Aufbruch und dass das alles wieder weggekippt ist. Das hat tatsächlich auch erstmal viel Zutrauen an Kultur, ist Ort der Begegnung und schafft Austausch. Und wenn Leute miteinander sprechen und diskutieren, dann hauen sie sich weniger leicht die Köpfe ein, sondern entwickeln Empathie und das können wir befördern. Das hat das nochmal deutlich mehr in Frage gestellt als jetzt die Pandemie. Und es gab hier im Kino für mich ein ganz wertvolles und besonderes Erlebnis vor ziemlich genau einem Jahr. Da hatten wir die ukrainische Gruppe Mr. To Go zu Gast. Das ist ein deutscher Regisseur, der aber eben lange schon in Donbass lebt, mit einer Russin verheiratet ist und damit ukrainischen Jugendlichen Theaterprojekte gemacht hat und das auch filmisch dokumentiert hat und uns gezeigt hat. Und zu hören, wie wichtig das für diese Jugendlichen ist, im Krieg sich an Kunst und Kultur daraus Kraft zu ziehen und wie viel Kraft es denen gibt, das hat mich unheimlich gefreut und auch unheimlich motiviert zu sagen, ja doch, ich glaube da weiterhin dran.
Nehmen Sie das dann auch als Auftrag für sich mit, dass Sie sagen, ich muss jetzt vielleicht auch Theaterprojekte machen oder Projekte mit Kindern und Jugendlichen, die eben dieses Bewusstsein, sich für einen Staat wie die Bundesrepublik oder ein demokratisches Wesen halt einzusetzen, das zu befördern oder auch so Einsichten zu vermitteln, wie so ein Staat funktioniert?
Ja, also das spielt schon eine Rolle. Es gibt in Aalen auch ein Netzwerk von Institutionen und Vereinen, die sagen, Demokratie ist uns wichtig und das ist nicht selbstverständlich, wo auch immer wieder Projekte entstehen. Nicht umsonst sind wir hier am Georg-Elser-Platz und tun eigentlich da auch immer sozusagen einmal im Jahr auf alle Fälle auch Gedenken, Lesungen machen an den Widerstandskämpfer. Das spielt durchaus eine Rolle. Ich glaube, es darf halt natürlich nicht doktrinär werden, sondern letztendlich die Freiräume, die ja Kunst eben auch, das, aber ich glaube, deswegen ist es eben auch so toll, weil man viel freier diskutieren und sprechen kann, als wenn da jetzt gleich eine parteipolitische Absicht hintersteht.
Das mit Sicherheit. Also, es war, glaube ich, auch nicht intendiert, aber eben dieses sich herantasten an auch so abstrakte Themen, ne? Also Staat ist ja etwas Schwieriges und auch Partizipation, sowas sozusagen in leichte Sprache zu übersetzen oder attraktiv zu machen, ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Aber weil Sie schon den neuen Platz erwähnt haben, Sie sind hierher gezogen vor 2 Jahren, hat dieser Stellungswechsel, dieser Umzug für Sie nochmal eine Veränderung gebracht, also was jetzt sozusagen auch das Standing des Stadttheaters in der Stadt Aalen betrifft?
Also es ist tatsächlich das erste Mal, dass es in Aalen ein Theater gibt, was als Theater gebaut worden ist. Also wo ich auch vom Planungswettbewerb mit beteiligt war und auch das technische Team hier sehr stark mit beteiligt war. Wir waren ja vorher, das war durchaus charmant, auch im Wirtschaftszentrum mit untergebracht, an einer Ausfallstraße gegenüber vom Baumarkt und Moschee. Und jetzt sind wir eben tatsächlich wirklich im Herzen der Stadt. Und was ich als besonders toll eben auch erlebe, ist dieser Zusammenhalt mit den anderen Einrichtungen. Wir haben vorher schon viel zusammengearbeitet, aber das jetzt an einem Haus zu haben, das ist ganz großartig.
SWR 2 Zeitgenossen von den 26. Baden-Württembergischen Theatertagen in Aalen. Heute mit Tonio Kleinknecht, dem Intendanten des Stadttheaters. Herr Kleinknecht, ja, dieses tolle Haus hier, ich habe schon gesagt, hier wurden früher die Züge gewartet und durch den Brand ist der alte Industriebau auch sehr heruntergekommen gewesen. Man hat sich dann entschieden, das wieder aufzubauen, neues Stadtviertel einzurichten. Sie sind jetzt hier eben mit Musikschule und Kino zusammengekommen. Geht denn diese Rechnung auf, dass Sie so nah beieinander sind? Befruchtet sich das gegenseitig?
Ja, sehr. Also nicht nur, dass man Räume gegenseitig nutzt, sondern eben auch, dass gemeinsame Projekte entstehen. Vor allen Dingen auch in dem Bereich unserer Spielclubs. Wir haben seit vielen Jahren einen inklusiven Spielclub auch, der dieses Jahr zum ersten Mal mit der inklusiven Band der Musikschule ein gemeinsames Projekt gemacht hat. Es gibt ein anderer Spielclub, wo es noch ein großes Musical-Projekt geben wird mit der Musikschule zusammen. Und man kann sich natürlich auch thematisch nochmal anders abstimmen. Und es gibt immer mal wieder auch Tage, wo man tatsächlich sagt, das Haus ist offen, sei es im Advent oder zu Beginn einer Spielzeit und wo dann eben Filme laufen, musikalische Sachen laufen, Theater läuft und im Foyer tauschen wir uns drüber aus.
Man möchte ja gerne auch als Theater so die ganze Stadtgesellschaft mitnehmen. Sie haben schon gesagt, es gibt eine große türkische Community hier. Gibt es da auch irgendwie Anknüpfungspunkte oder besondere Angebote, die Sie machen, damit Sie auch diesen Teil der Bevölkerung mitnehmen können?
Ja, da geht natürlich viel. Also uns ist sehr wichtig, ein starkes Kinder- und Jugendtheater zu haben, weil da ist natürlich über die Schulen, dass man die alle noch zusammen da hat. Wir hatten in Rottweil an dem Haus, in dem ich vorher war, eine Kooperation mit allen Schulen, sodass tatsächlich 8000 Schüler im Jahr in dieser Kleinstadt ins Theater gekommen sind. Das war über die Jahre wirklich großartig. Auch hier gibt's jetzt über 20 Kooperationsvereinbarungen mit Schulen. Also dass man da sozusagen, wo es noch nicht getrennt ist, auch anfängt. Und dann gibt's eben aber auch immer wieder Stadtteilprojekte, wie zum Beispiel mit dem etwas, ja, früher wurde das als sozialer Brennpunkt bezeichnet, im Stadtteil Rötenberg, wo Sachen entstanden sind. Und wir hatten zu Beginn unserer Zeit hier, dass wir gesagt haben, wir machen zu jedem Land von der Partnerstadt von Aalen einen thematischen Schwerpunkt, auch mit einer Ur- und Erstaufführung. Und da hatten wir in der zweiten Spielzeit die Türkei. Und das war tatsächlich wirklich spannend, weil eben zu der türkischen Uraufführung dann auch wirklich viel türkische Community kam und auch wir dann Nathan der Weise in der Moschee mit verschiedenen musikalischen Sachen der drei Glaubensrichtungen als Lesung machen konnten. Projektweise funktioniert das immer, aber natürlich die Selbstverständlichkeit, dass jede Community jedes Wochenende ins Theater geht, davon sind wir natürlich auch noch ein Stück entfernt.
Das wäre auch, glaube ich, eine Überforderung oder eine Überfrachtung. Das kann man nicht erwarten. Und ich glaube auch, geht ja nicht jedes Wochenende ins Theater. Und ich glaube, Sie haben ja auch kein Abo hier im Stadttheater.
Nein, es gab in Aalen tatsächlich noch nie ein Abo. gab immer schon einen sehr großen Verkauf von Zehnerkarten. Aber es ist tatsächlich so, dass auch jedes Stück das Publikum finden muss. Und gleichzeitig ist das auch, also ist natürlich schön, ein Abo zu haben, wenn man dann irgendwie weiß, so und so viel kommen auch mindestens. Und gleichzeitig aber sind natürlich die, die kommen, wirklich auch an den Inhalten interessiert. Und das ist natürlich auch sehr schön.
Herr Kleinknecht, Sie sind ja so ein richtig baden-württembergisches Gewächs, kann man sagen, in Tübingen geboren. Ihr Vater war Pfarrer oder ist Pfarrer und Ihre Mutter Deutschlehrerin. War das dann, dass Sie sich überlegt haben, ich will jetzt in die Theaterbranche wechseln oder reingehen? Das fasziniert mich so. War das jetzt eher ein Zufall oder wie ist das gekommen? Oder sind Sie schon mit Ihren Eltern eben ganz viel auch ins Theater gegangen?
Also ich war schon tatsächlich viel im Theater, habe auch Schultheater gespielt und habe mir meinen Führerschein als Statist am Landestheater Tübingen verdient. Was sehr schön war, weil man als Statist ja im Grunde wenig bis keine Gage bekommt. Aber durch die Abstecher, die man hatte, da kriegte man das, was die Schauspieler eben auch kriegten, an Sondervergütung. Und dadurch hat sich das irgendwie sehr gelohnt und war ja sehr, sehr schön, sehr lebendig. Und dann bin ich eben in Gießen bei der angewandten Theaterwissenschaft gelandet. Da habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Und es war lange Zeit unklar, wird das wirklich Theater oder geht es doch mehr in Richtung Film und Fernsehen? Das war durchaus auch interessant. Habe dann noch mal Praktikum gemacht beim SDR damals noch.
Auch beim Fernsehen.
Und da aber irgendwie tatsächlich dann auch gemerkt, diese unmittelbare Arbeit direkt mit Menschen, dass man eine Idee hat und dann mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, Bühnenbildnern und Technikern, die ja auch alle sehr unterschiedlich ticken, über 6 Wochen versucht, das umzusetzen und bestenfalls wächst etwas und man weiß nachher nicht mehr, von wem jetzt welche Idee kam und das ist auch ganz egal. Das ist nach wie vor sehr, sehr faszinierend.
Sie haben dann aber, das fand ich nochmal ganz interessant, also in Gießen dann studiert. Und zwar angewandte Theaterwissenschaft. Das war, glaube ich, für Sie auch nochmal ganz wichtig. Das ist sowas ganz Praktisches.
Also das war noch bevor diese ganzen Regiestudiengänge aufkamen, tatsächlich ganz schön, weil es wurden eben nur 20 Leute im Jahr genommen und es war Hälfte Theorie, Hälfte Praxis. Also man hatte diese ganze geisteswissenschaftliche Fakultät, wo man auch Seminare machen musste in Germanistik, Musikwissenschaft, Anglistik und so weiter und Theaterwissenschaft natürlich, aber eben auch eine eigene Probebühne, wo man eigene Projekte machen konnte und viele spannende Leute aus der Praxis, unter anderem Robert Wilson hatte mal einen Lehrauftrag in Gießen, wo man so praktische Theaterarbeit kennenlernen konnte. Allerdings tatsächlich auch schon etwas performancelastig. Also bekannte Gießener sind ja zum Beispiel Rimini-Protokoll. Und ich glaube, so ein bisschen den Forschergeist und die Lust, auch neue Formen auszuprobieren, die kommt aus dieser Ausbildung. Und habe dann aber eben schon während des Studiums viel auch assistiert und gemerkt, ja, das Figurenspielen, Geschichten erzählen, finde ich durchaus auch sehr spannend.
Ich finde es faszinierend, das ist so ein stringenter Lebenslauf, hört sich zumindest jetzt mal so an. Also schon als Schüler beim Theater, im Schultheater gemacht, dann Statist während der Schulzeit am Landestheater und dann gleich Theaterwissenschaften studiert. Hatten Sie nie irgendwo mal an einer Stelle das Gefühl, ich möchte doch was anderes ausprobieren oder warum war das so ein starker Sog?
Also es gab schon immer wieder Zweifel. Es gab vor allen Dingen Zweifel auch nach Ende des Studiums, weil dann kommt man ja aus dieser Struktur raus und muss sich irgendwie erstmal auf dem freien Markt behaupten und merkt, naja, also Gastregisseur zu sein ist toll, aber man kommt immer wieder an unterschiedliche Häuser, wo man auch wieder Kommunikationsstrukturen neu kennenlernen muss und familienfreundlich ist es auch nicht gerade. Und von daher, ja, war das sehr schön, dass ich irgendwann die Frau Brüggemann kennengelernt habe. Und wir gemerkt haben, ja, es ist schön, die Arbeitsbedingungen auch selber gestalten zu können. Und dann sind wir erstmal auch mit gewissen Vorbehalten in die Kleinstadt Rottweil gegangen und haben da das Zimmertheater ja im Grunde wieder mit aufgebaut. Und eine Stadt ohne Universität waren wir vorher beide noch nie. Und haben aber relativ schnell gemerkt, das lohnt sich tatsächlich sehr, eben weil man doch auch die Bedingungen da einen gewissen Einfluss drauf hat.
Genau, Sie haben in Rottweil das Theater aufgebaut. Jetzt würde ich trotzdem nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil Ich weiß, dass Sie auch einige Zeit lang gearbeitet haben als Kommunikations- und Führungstrainer. Was war das denn?
Ja, das war im Grunde eben zu merken. Also ich bin jemand, dem es, glaube ich, wichtig ist, dass künstlerische Arbeit zusammen wächst, dass die unter vertrauensvollen Bedingungen stattfindet. Ich brauche die auch, um Ideen zu haben. Und dann ist natürlich so ein bisschen auch das die Sache gewesen zu sagen, ja, dann möchte ich mich da auch gut auskennen und eben auch führen können. Und dann war das irgendwann ein zweites Standbein eine Zeit lang.
Also Sie wussten so ein bisschen so die Strategie kennenlernen, wie man Leute führt und auch wie man sie zusammenbringt zu einem Team vielleicht. Das sagt für mich aber auch aus, dass Sie so ein Macher sind, oder?
Ja, es sind viele Ideen da und die Ideen, die bringen einen dann ins Machen.
Ins Machen, genau. Und so haben Sie erstmal das Rottweiler Theater gemacht, sozusagen. Sie haben es schon erzählt. Sie sind dann mit Dramaturgin Tina Brüggemann, ihrer Ehefrau, auch dann zusammen nach Rottweil gegangen, haben dieses Theater aufgebaut. Es war, glaube ich, nur eine Privatbühne gewesen. Und Sie haben dann richtig da Aufbauarbeit geleistet.
Ja, es war ganz spannend. Es war im Grunde ein Privattheater, was insolvent war und wo die Stadt Rottweil gesagt hat, das haben die damals ganz geschickt gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht so viel Geld investieren. Wir gründen einen Verein und in dem Verein setzen wir aber von der Kulturamtsleiterin über Gemeinderäte, über den Chef der örtlichen Volksbank Leute, die das befördern. Und dann wurde diese Stelle ausgeschrieben und wir haben uns da zusammen drauf beworben und waren auch diese 10 Jahre, die wir in Rottweil waren, gleichberechtigte Intendantin und Intendant.
Ja, was heißt das für Ihre Zusammenarbeit? Also das heißt, haben Sie das sich genau aufgeteilt? Und man muss ja auch sagen, dass ab dieser kommenden Spielzeit 2023/24 wird Frau Brüggemann ja dann auch hier Co-Intendantin werden. Sie werden sich dann die Leitung wieder teilen. Haben Sie das dann genau festgelegt? Also wer macht was?
Oder also wie funktioniert in Rottweil war es so, es gab ja wenig Geld. Also wir hatten offiziell jeder eine halbe Stelle, haben eine volle gearbeitet, kann man durchaus sagen, zumindest am Anfang. Und dann war tatsächlich eigentlich die Aufteilung relativ klar, wer künstlerisch arbeitet, der kriegt da auch Raum für und der andere ist dann dafür zuständig für Politik, das Drumherum, was Repräsentanz, was Intendanz macht und die Kinder.
Genau, Sie haben 3 Kinder. Haben die was mit Theater am Hut?
Ja, ich glaube, also die Älteste würde ich schon mal sagen, auf alle Fälle. Beim Sohn weiß ich es noch nicht so genau. Und die jüngste Tochter ist jetzt auch schon im Spielclub vom Theater. Aber ob das dann dabei bleibt oder doch vielleicht irgendwer jemand, eine von denen sozusagen einen seriösen Beruf ergreift.
Also wenn jetzt die Jüngste meint, sie möchte gerne Jura studieren, dürfte sie das auch?
Ja, ich fände das gut.
Oder Betriebswirtschaft, hätten Sie einen guten Finanzwirt in der Familie? Ja, wie ist denn das, wenn man so eng ja, zusammen arbeitet, zusammen lebt? Also das kann super laufen, kann natürlich auch wahnsinnig schwierig werden, stelle ich mir vor. Wie kriegen Sie das so, die Balance hin?
Ja, also ich glaube, denken immer alle, dass wir sozusagen so ganz, ganz eng zusammenarbeiten und die auch viele, die denken, ah, wenn ich jetzt dem einen sage, dann kommt es automatisch beim anderen dann auch an. Dem ist nicht unbedingt so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man natürlich das auch ein Stück weit dann zu trennen lernt. Wann ist es Kollegin, wann ist es privat? Das hat natürlich Höhen und Tiefen, aber ich glaube, über die Jahre entwickelt man natürlich dann auch einen ganz guten Umgang mit dem, wo es schwierig ist und freut sich, dass dann doch Lebenserfahrungen sehr ähnlich sind. Also ich wusste immer, wenn ich auf dem Spielplatz saß mit kleinen Kindern, auch wie langweilig das sein kann und wie sehr man sich dann irgendwie auch wieder sehnt, kreativ zu arbeiten. Und andererseits weiß man natürlich auch genau, dass man eben das Theater keine Arbeit ist, wo ich nun sagen kann, um Punkt 5 gehe ich raus und komme nach Hause. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, dass da halt dann doch ein gegenseitiges Verständnis da ist.
Gerade diesen Beruf jetzt so mit Familie unter einen Hut zu bringen, ist ja wirklich, Sie haben schon gesagt, wegen der Arbeitszeiten, Probenzeiten auch wahnsinnig schwierig. Wie handhaben Sie das mit Ihrem eigenen Ensemble?
Ja, wir haben tatsächlich die ganz lustige Situation im Moment im Ensemble, dass alle Männer, alle männlichen Schauspieler Teilzeit arbeiten und die beiden Frauen, die fest im Ensemble sind, Vollzeit. wegen Kindern. Das ist natürlich teilweise auch, dass man immer mal wieder flucht, wenn man dann disponiert und guckt und versucht in Proben auch Rücksicht drauf zu nehmen, wenn er ihm sagt, nee, ich muss jetzt irgendwie um 12:30 weg, weil dann muss ich das Kind abholen. Aber ich glaube, an so einem kleinen Haus geht das ganz gut.
Ja, vielleicht wirkt das ja sogar auch so ein bisschen in die Theaterszene rein mit dem, was Sie hier machen. Also wenn die Männer Teilzeit arbeiten, die Frauen Vollzeit, also dass das sozusagen auch so ein bisschen Signalwirkung hat. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen an anderen Theatern?
Also es ist überall ein Thema, auch noch viel mehr, also auch in den letzten Jahren noch mal viel, viel stärker Thema geworden, weil, glaube ich, auch tatsächlich jetzt noch eine neue Generation an die Häuser kommt, die eben auch viel stärker so Work-Life-Balance einfordert oder vor Augen hat und das viel selbstverständlicher ist. Und ich erinnere mich an Bühnenverein auch an spannende Diskussionen, wo gerade auch eine ältere Intendantin sagte, ja, wieso? Ja, also ich habe mir mein Feldbett im Theater aufgestellt und das Theater war die Familie. Was soll das hier? Also da ist, glaube ich, auch im Theater ein Wandel da. Und ich glaube, das ist an den Häusern sehr, sehr unterschiedlich.
Sie haben eben von Rottweil gesprochen. 11 Jahre waren Sie, glaube ich, dort. Mhm. Und dann sind Sie hier nach Aalen gekommen. Und das war ja eine intensive, wie gesagt, Aufbauarbeit. Was haben Sie da an Erfahrungen mitgenommen jetzt nach Aalen, von denen Sie vielleicht profitiert haben? Oder haben vielleicht festgestellt, oh nee, in Aalen funktioniert alles ganz anders?
Also wir haben natürlich in Rottweil viel mehr improvisieren müssen. Wir haben, glaube ich, tatsächlich gelernt, dass wir sehr genau wussten auch, wie welcher Scheinwerfer funktioniert und wie man Licht fährt, weil wir das alles sozusagen selber eben auch schon gemacht hatten. Ja, haben uns tatsächlich hier, einerseits war es ganz toll, jetzt eben, wenn es auch oft dann ja nur 1 bis 2 Personen sind hier im Stadttheater, die eben dafür zuständig sind. Also jetzt immer jemanden zu haben, der für Kostüme, für Licht, für Ton, für Bühnenbild zuständig ist, das ist irgendwie sehr, 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 sehr schön. Und gleichzeitig muss man natürlich so Sachen lernen, wie was wir in Rottweil hatten, dass man eben auch viel sich an Bühnenbild und Requisiten zusammen organisiert hat. Und ich habe hier in der ersten Spielzeit Volksfeind inszeniert und habe gedacht, ich möchte ein Bühnenbild mit ganz viel Zeitungen drin haben und hatte hier schon bei der Schwäbischen Post angerufen und gesagt, darf ich aus dem Archiv alte Zeitungen haben? Und dann kam die technische Leiterin und sagte, nee, alles B1 und alles sonst wie verarbeitet. Geht so gar nicht. Das waren dann schon Erfahrungen halt.
Wir haben eben über die Kinder gesprochen. Kinder- und Jugendtheater gibt es hier auch im Stadttheater Aalen. Theaterpädagogik, haben Sie auch erwähnt, gehen in die Schulen. Jetzt haben ja Erwachsene ganz oft eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie diese Kinderwelt funktioniert. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie nicht an den Erwartungen Ihrer Zielgruppe, sprich eben den Kindern und Jugendlichen, vorbei produzieren, sage ich jetzt mal?
Da hilft es einmal natürlich, selber Kinder zu haben. Ich glaube, Beteiligung ist einfach ganz wichtig. Wir haben sehr, sehr viele Spielclubs, und auch wo eben viel Stückentwicklung entsteht. Es gibt Workshops im Rahmen einer neu gegründeten Jugendkunstschule in Aalen, wo zum Beispiel jetzt die Schneiderin sagt, für eine Jugendclub-Produktion näht sie Kostüme mit den Jugendlichen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie die sich auch einbringen können. Und ich finde es sehr schön, dass bei den Theatertagen, um den Bogen wieder zu schlagen, es auch ein Jugendtheater-Camp geben wird, wo jetzt 30 Jugendliche hier sind, die Sachen sehen und sich austauschen. Und dass sozusagen auch dieses Arbeitskreistreffen unter dem Motto steht von Sprache und Mitsprache. Das heißt, das ist sicher etwas, was sich auch in den nächsten Jahren hier noch stark weiterentwickeln wird, zu sagen, okay, wie kann man eben tatsächlich auch Kinder und Jugendliche noch mehr partizipieren lassen, dass die ihre eigenen Ideen einbringen können. Es gibt seit einigen Monaten in Aalen auch einen Jugendgemeinderat zum Beispiel. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da auch an neuen Formaten und Formen noch kommen wird.
Ja, ich erlebe es auch gerade beim Jungen Ensemble Stuttgart, das ja auch eine neue Intendanz bekommen hat. Und da geht man jetzt auch so weit, dass man ein Casting macht für die Stücke, also Kinder, Jugendliche einlädt mitzumachen über ein aber professionelles Casting und dann bei der Entwicklung des Stückes auch dabei zu sein, um sozusagen da auf diesem Wege Partizipation und die Sicht der jugendlichen jungen Menschen mit einzubringen. Ich stelle mir immer die Frage, wie schwer darf denn so Kinder- und Jugendtheater heute sein? Also gerade so junge Menschen, auch so Teenager-Alter, entwickeln ja auch ganz schnell Ängste. Stichwort jetzt Klimakrise beispielsweise. Also dass sie da wirklich große Nöte aufstehen, seelische Nöte. Wie wird denn das gehen? Werden dann die Polkappen schmelzen? Und ich weiß nicht, was sich da irgendwelche großen Fantasien dann natürlich auch aufbauen. Wie kriegt man das hin? Wie zumutbar können so Stücke sein? Oder muss man sie doch ein bisschen in Watte packen? Also wie gehen Sie das an?
Also ich erlebe die Jugendlichen, die ja auch dann teilweise hier jetzt selber Stücke schreiben, dass das oft noch stärkere Dystopien sind, als die Autoren es tun. Es ist, glaube ich, dass es ja auch wichtig ist, eben tatsächlich das mal zu thematisieren und sich auch darüber austauschen zu können. Also damit dann eben auch nicht allein zu sein. Mitte Juni wird hier Premiere haben Lahme Ente, blindes Huhn von Ulrich Hupp, was wirklich ein sehr hoffnungsfrohes, schönes Stück ist über ja ein blindes Huhn und eine lahme Ente, die sozusagen freundschaftlich zusammenfinden und eine Fantasiewelt erleben, aber wo eben auch mit diesen Behinderungen umgegangen wird. Und ich erlebe Kinder und Jugendliche da auch als oft viel direkter und ehrlicher und dass sie auch ein Stück weit selber sagen, das ist mir jetzt zu viel, als Erwachsene oft.
Das stimmt, Jugendliche haben manchmal so einen ehrlicheren Blick oder benennen es einfach, weil sie da nicht im Kopf schon irgendwelche Gedanken haben oder wie Scheren im Kopf haben, das stimmt schon. Aber wie gesagt, sie sind auch sehr viel leicht emotionaler zu packen und das finde ich immer so eine Balance, so eine Gratwanderung. Jetzt sagt man ja immer, dieses junge Publikum, das ist eben dann auch das Publikum von morgen. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung so einfach ist und so aufgeht, aber was müssten Sie speziell oder worüber denken Sie nach in Aalen, was Sie tun müssten, damit diese Rechnung vielleicht aufgehen könnte?
Ja, ich glaube, da gibt es sozusagen natürlich Phasen. Also man weiß, es wird Zeiten geben, wo eben dann auch Jugendliche sagen, also bleib mir weg mit Theater oder das anders entdecken. Oder eben tatsächlich die Phase ist, wo sie sagen, nee, wir wollen jetzt irgendwie nicht im Saal sitzen und gucken, sondern wir wollen irgendwie selber spielen und selber gestalten. Und ich glaube schon, dass das, was ja Theater vermag, dass es unmittelbar live ein gemeinsames Erleben schafft, dass das auch was ist, wo ich viele Kinder und Jugendliche hier erlebe, die in die Vorstellungen gehen. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr gemischtes Publikum, oft auch ein sehr junges Publikum, auch im Abendspielplan drin, dass die das durchaus als wertvoll empfinden. Weiß jetzt nicht, ob wirklich jetzt tatsächlich eine Generation geben wird, die sagen wird, naja, nee, wir machen das alles nur noch online. Aber so groß wie der Andrang auch zu den Spielclubs hier ist, glaube ich, bin ich da eigentlich guter Hoffnung.
Herr Kleinknecht, was erhoffen Sie sich als Intendant des Stadttheaters Aalen von den Theatertreffen jetzt hier? Was ist Ihr großer Wunsch?
Also ich glaube, es sind drei Sachen, auf die ich mich sehr freue oder die ich mir wünsche. Ich wünsche mir natürlich, dass die Aalnerinnen und Aalner alle die Chance nutzen, täglich Kunst zu erleben und dass es sozusagen wirklich so etwas wie eine Festivalatmosphäre gibt. Wir haben ja auch wirklich ein sehr breites Rahmenprogramm noch an Konzerten. Jeden Abend hier im Kulturbahnhof im Foyer ist jetzt die Bühne dafür schon aufgebaut. Ich freue mich sehr auf Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und auch viele Produktionen selber zu sehen. Also ich hoffe mir oder wünsche mir auch Inspiration für mich selber. Denn das ist ja doch immer so, dass man dann viel zu selten sich andere Sachen anguckt und über den Tellerrand hinausschaut. Und das jetzt einmal zwei Wochen intensiv zu dürfen, darauf freue ich mich sehr. Und langfristig, glaube ich, hoffe ich, dass es sozusagen etwas hinterlässt, nämlich eben tatsächlich die Sehnsucht nach direkter Begegnung, nach Austausch und dass das eben auch über die Theatertage hinausgeht.
Und darf man sich vielleicht darüber freuen, dass dann die Orgel, die hier nur etwas weiter im Veranstaltungsraum steht, dass die dann auch zu hören sein wird vielleicht?
Ja, vielleicht.
In den SWR2 Zeitgenossen von den 26. Baden-Württembergischen Theatertagen in Aalen war das Tonio Kleinknecht, der Intendant des Stadttheater Aalens. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke sehr.